sehr bewegend, ja, was alles los ist und was alles passiert. Ja, dann wollen wir uns auf ein Thema konzentrieren. Das ist wirklich eine Herausforderung. Ich will gerne auch noch beten, dass der Herr uns Gnade schenkt. Vater im Himmel, ich will nochmals vor dich treten. Es ist nicht zu viel, Herr. Weil wir sind dein Gebilde und dein Geschöpf. Wir sind so klein und so niedrig und so angewiesen auf dich. Ja, und wir merken, dass jeder Einzelne auf eine unterschiedliche Art und Weise in unserem Leben, egal, das sind ganz verschiedene Bereiche, in denen wir das spüren und in denen wir das merken, Herr, wie unser ganzes Leben an dir hängt. Manchmal, Herr, wenn es uns gut geht, dann denken wir, dass wir alles in der Hand haben und dass alles läuft und dass alles funktioniert und dass das immer so weitergehen wird. Aber du lehrst uns und du zeigst uns immer wieder neu, Herr, dass jeder Atemzug und alles völlig an dir hängt. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns deine Gnade mitteilst und dass du uns darin sehen lässt, dass es nicht das ist, wo du uns strafen und wo du uns ärgern möchtest oder Böses im Sinne hast mit uns, sondern dass wir es als deine Gnade erkennen dürfen. Ich will dich bitten, Herr, dass du uns jetzt, wenn wir die Bibel aufschlagen wollen, wenn wir dein Wort betrachten wollen, dass du uns lehrst und dass du uns erkennen lässt, was wirklich Gnade ist, dass wir unsere falschen Vorstellungen, ein Stück weit, die wir davon mit der Zeit uns aneignen, dass wir sie beerdigen können und dass wir wirklich schmecken dürfen, wie gnädig und wie freundlich du bist und was deine Gnade wirklich bedeutet. Durch deinen Geist, Herr, öffne unsere Augen, öffne die Herzen, öffne meinen Mund, Herr. Alles ist von dir. Alle Ehre wollen wir dir geben, Herr. Amen. Wir haben so ziemlich die Halbzeit erreicht mit unseren, oder was ich mir vorgesetzt habe, die 5 Soli zu betrachten, auf denen das, was wesentliche Fundamente unseres Glaubens sind. Und ich habe das nochmal mitgebracht, dieses Glaubensgebäude, woraus unser Glaube eigentlich besteht. Das, worauf alles ruht letztendlich, das ist Sola Scriptura. Das haben wir uns als erstes angeschaut, gemeinsam angeschaut. Was heißt das? Allein die Schrift. Sola, Solo, kennen wir, gell? Solo singen. Keiner will Solo singen. Warum? Weil man muss alleine singen. Also das heißt allein. Sola ist im, und Solus, das ist allein. Allein, Scriptura kennen wir auch. Schrift, Fide. Kennen wahrscheinlich nur die Lateiner sonst. Glaube, ja, das ist allein der Glaube. Dann Sola Gratia, das kennen wir auch, gell? Ein Stück weit gratis, wenn man etwas gratis bekommt, dann bekommt man es geschenkt. Ja, das hat heute mit dem zu tun, was wir heute betrachten wollen. Sola Gratia. Und dann kommt Solus Christus und dann wollen wir uns dem Dach noch zuwenden. Sola Gratia, allein die Gnade. Was bedeutet das? Ich glaube, wenn wir so durch die Bank ein bisschen betrachten, ich weiß nicht, welche Christen ihr kennt und wo überall die herkommen, vielleicht auch Leute, die sich Christen nennen, wo ihr vielleicht sagen würdet, wo ihr vielleicht ein Fragezeichen dahinter stellen würdet. Wer von denen würde sagen, dass er keine Gnade braucht? Es ist relativ unwahrscheinlich, oder? Dass man so einen trifft. Ich denke, das ganz 99% wahrscheinlich würden sagen, dass sie von der, wer sich Christ nennt, dass er wirklich abhängig ist von der Gnade, oder? Und dass man Gnade braucht. In Anbetracht dessen, dass da so eine große Übereinstimmung ist, warum, wo ist das Problem? Warum muss man das betonen? Allein die Gnade. Warum denn? Es hat mit dem Aber zu tun. Kennt ihr das, oder? Ja, Gnade ist wichtig, aber... Punkt, Punkt, Punkt. Dann stellt man da noch irgendwas da hinten dran, was ja auch sein muss, sonst funktioniert es nicht. Ja, zum Beispiel, oder das Verständnis, was dahinter immer steht, ist. Also, der Mensch, der ist schon angewiesen, dass Gott ihm irgendwie Gnade schenkt, dass er sich ihm irgendwie zuwendet, aber der Mensch muss auch mithelfen, sonst klappt es nicht. Okay? Ja. Im Fall der Situation damals, in der die Reformatoren gestanden sind, war die Denkweise und die Erklärung, sage ich mal, wie wir es letztes Mal auch schon betrachtet haben, das werde ich nicht alles nochmal neu aufrollen, ja. Rettung durch Gnade, ja, das ist absolut richtig, aber anschließend muss man was tun mit der Gnade. Man muss sie vermehren. Okay, so ist der besuchste Begriff. Ja. Die Vermehrung der Gnade. Das heißt, indem du gute Werke beiträgst, indem du einen vorbildlichen Lebensstil pflegst, vermehrst du diese Gnade. Im Gegenzug, wenn du natürlich sündigst, verminderst du sie auch. Okay? Und dann haben wir diesen Ausgang angeschaut, diesen dreifach möglichen Ausgang, nämlich dass du entweder, wenn du wirklich ganz außerhalb der Kirche meinetwegen gewesen bist oder gewisse Todsünden begangen hast, dass du direkt ins Feuer der Hölle kommst, aber für die meisten anderen, die ja Christen sind und die Teil der Kirche sind und sich viel Mühe geben, manche mehr, manche weniger, die müssen über das Fegefeuer, über diesen Zwischenstopp gereinigt werden und in den Himmel. Und diejenigen, die wirklich es gut schaffen, die dürfen direkt in den Himmel. Und was letztendlich das Ergebnis davon ist, du sagst zwar, ja, am Anfang schon Gnade, aber dann musst du mitschaffen, musst du mitarbeiten, sonst wird es nichts. Das Ergebnis davon ist, dass dir ständig was im Nacken sitzt. Genau das. Hölle, Fegefeuer. Wann kannst du dir sicher sein? Wer bestimmt eigentlich so, wie der Stand ist? Ja? Bestimme ich das selber? Oder kann ich wenigstens irgendwo ein Register einschauen, wie es gerade steht, wie der Stand ist? Schwierig. Und was daraus folgt, was in der Praxis daraus entsteht, ist pure Werkgerechtigkeit. Also wenn du das anschaust, wie die das in der Theologie so sich ein bisschen zurechtbasteln und bauen, das ist eins. Aber was in der Praxis daraus entsteht, ist pure Werkgerechtigkeit. Du musst tun, du musst arbeiten, für das, wo du Fehler begehst, musst du büßen, musst du wiedergutmachen, sonst funktioniert es nicht. Klappt nicht. Aber was ist eigentlich Gnade? Wenn wir über Gnade sprechen, das ist schwer, weil jeder versteht ein bisschen was anderes darunter. Manche verstehen so ein bisschen so eine Hilfe vielleicht. Ja? Was bedeutet aber Gnade und welche Rolle spielt sie im Leben eines Christen? Ich habe es mal so zusammengefasst, ohne dass ich denke, dass das abschließend ist und dass man da sagen kann, dass man das irgendwo einrahmen, sich aufhängen muss. Würde ich das so so definieren. Gnade ist ein unerwartetes, freies Geschenk an jemanden, der dies definitiv nicht verdient hat. Ich meine, das schließt sich eigentlich schon sowieso aus, ja. Ein Geschenk verdient man eigentlich nicht, oder? Verdienst ist ja genau das Gegenteil, oder? Das genaue Gegenteil von Gnade ist Verdienst. Es ist ganz einfach. Da gibt es immer eine Vorab-Vereinbarung. Ja, da treffen sich zwei zusammen und sagen, ich bringe eine Leistung und du bringst eine Gegenleistung. Meistens dann in Form von Geld. Oder es kann natürlich auch alles andere sein, aber sehr, sehr oft leistet man etwas und bekommt dafür eine Belohnung, einen Lohn, ja, bekommt dafür etwas ausgezahlt, genau genommen eine Gegenleistung. Okay? Also, bei einem Geschenk ist es anders, oder? Bringst du da vorher irgendetwas, wo du dann etwas dafür zurückbekommst? Nein, das ist nicht so, oder? Das kann manchmal bis dahin kommen, ja. Ich gebe dir ein Geschenk, da musst du mir aber auch eins geben. Also wenn ich dann Geburtstag habe, okay? Eigentlich, wenn das, da kann sich allerhand so Falsches auch daraus entwickeln. Eine falsche Haltung, eine falsche Erwartung. Oder wenn man auf eine Hochzeit geht, dann muss man auf jeden Fall unbedingt ein Geschenk mitnehmen. Du kannst ja nicht ohne Geschenk gehen, oder? Also genau genommen kannst du eigentlich. Wenn du etwas schenkst, dann ist es frei. Dann ist es frei. Und dann können sie sich freuen darüber. Wenn nicht, dann sagen sie, okay, ist in Ordnung. Wir haben sie eingeladen. Stand nirgendwo drauf, dass man ein Geschenk mitbringen muss. Ja, das wäre wieder ein Vertrag, eine Leistung. Du darfst bei mir auf der Hochzeit sein, aber du musst ein Geschenk mitbringen. Aber dann ist es kein Geschenk mehr. Der wahre Charakter eines Geschenkes ist es, dass es einerseits, zumindest in der Regel, ist es unerwartet und es ist völlig frei. Und es ist völlig frei. Ohne Zwang, ohne dass irgendjemand dich veranlasst, das tun zu müssen. Das ist eigentlich die Bedeutung eines Geschenkes. Und wenn wir das mit dem Verdienst und also das machen wir ja zwischenmenschlich permanent, oder? Das kennen wir. Ja, wer irgendwo angestellt ist, der macht das permanent. Wenn ihr irgendeinen Deal aushandelt, wenn die Jüngeren meinetwegen mit den Eltern oder so, ja, das ist unser Alltag. Leistung, Gegenleistung, hin und her. Ja, ich gebe was, du gibst was und dann Win-Win. Alle sind glücklich. Das kann man zwischenmenschlich machen und das ist gut, das müssen wir machen, wir können gar nicht anders leben. Aber ihr Lieben, mit Gott niemals darauf einlassen. Lass dich nie darauf ein, mit Gott einen Vertragshandel zu machen. Gott, ich bringe dir was und dafür wirst du mir was geben. Ihr Lieben, wer ist Gott? Ist Gott ein Mensch, mit dem man so aushandeln kann? Das ist die Schwierigkeit bei all dem, und wir stoßen immer wieder darauf, wenn wir uns mit diesem befassen, ja, weil es mit dem Evangelium zu tun hat. Die Schwierigkeit bei dem ist was immer? Welches Bild, welche Sicht stimmt nicht, welche wir haben? Auf Gott. Wen stellen wir uns unter Gott vor? Ist er einer, mit dem kann man so sich treffen, mit dem kann man so einen Deal aushandeln? Wer ist Gott? Der Deal, der nämlich dann zwischen Gott und zwischen Menschen stattfindet, der ist folgendes. Ich gebe dir ein Gesetz und das hältst du, das ist deine Leistung und die Gegenleistung dafür ist Leben. So sieht der Deal aus. Und der ist aufgesetzt geworden zwischen Gott und Mensch, oder? Ja, 2. Mose, aufschlagen, lesen, los geht's. 2. Mose 20 von mir aus, geht's los. Und dann weiter und weiter und weiter und weiter lesen. Ist das aber nur, oder was ist der Umkehrschluss davon? Ich würde so sagen, das Problem ist, das Scheitern gibt auch einen Lohn. Wenn man es nicht schafft, kriegt man auch einen Lohn, oder? Was ist das für ein Lohn? Kennen wir, oder? Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Gabe Gottes aber ewiges Leben. Und bis hierher können ja die katholische Kirche oder wer auch immer, also ich spreche immer vom offiziellen Lehrsystem, können die mitgehen, ja? Mit den meisten zumindest, würde ich mal sagen. Aber was ist dann, nachdem man die Gnade empfangen hat? Ja, dann muss man anfangen zu arbeiten und zu verdienen. Ja, also die Hintertür wieder. Was ist damit? Und da müssen wir scharf nachdenken, ihr Lieben. Sind wir als Christen, als die, die Gott herausgerufen hat und die er wiedergeboren hat, denen ein neues Leben gegeben hat, sind wir immer noch unter dem Fluch des Gesetzes? Sind wir immer noch versklavt? Oh nein, hoffentlich nicht, oder? Wir sind nicht mehr in genau demselben Zustand wie einer, der Gott nicht kennt. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber, ihr Lieben, sind wir jetzt in der Lage, versteht ihr, einen Deal mit Gott einzugehen, so viel gute Werke, wie ich bringe, so viel Sünde, je nachdem, wird es dann aufgewogen am Ende und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Denkt ihr, dass wir dazu in der Lage sind? Ich glaube es nicht, ihr Lieben. Solange wir in unserem Fleisch sind, und sind wir ganz ehrlich, schauen wir jeder Einzelne unser Leben an, oder? Wie oft wandeln wir im Geist, der seine Frucht hervorbringt? Und wie oft laufen wir noch dem Fleisch nach, obwohl wir keine Sklaven mehr sind, aber wir sind so gewohnt, wir sind so lange da drin so gewesen, dass wir fast das automatisch fast immer so machen. Ja. Wie oft scheint diese Sünde und diese Schwachheit und dieses Unvollkommene noch durch? Also es ist, wenn jeder ehrlich ist, es kann eigentlich nur im Desaster enden. Und wenn wir eine angemessene Sicht von Gott haben, dann wissen wir, da gibt es keinen Menschen, auch wenn er Christ geworden ist, auch wenn er ein Heiliger ist, wie auch immer, da gibt es keinen Menschen, der durch sein Leben so sehr Gott ehren kann, dass er sagen würde, ja, das Leben, das passt, das lasse ich zu mir durch. Ihr Lieben, jeder müsste Jahrtausende Fegefeuer verbringen, wenn es darauf ankommen würde. Es geht nicht. Und deswegen hat die Reformation eine klare Antwort darauf gegeben. Sie hat gesagt, von Anfang bis Ende ist es allein die Gnade, die uns rettet und die uns ans Ziel bringt. Okay? Es ist nicht das, was du permanent an Gutem bringst und was du leistest und was du wirkst und was du machst und was du nicht tust, was dich rettet und was dich ans Ziel bringt. Es ist allein die Gnade. Es gibt keine einzige Tat, die du tust, die dem irgendwas etwas ergänzen kann, dem irgendwas hinzufügen kann, zu dem, was bereits gewirkt und gemacht worden ist. Dann ist ja immer die berühmte Frage, oder? Welche Frage kommt jetzt? Ja, wenn das so ist, aber was ist dann, was ist denn mit all den Aufforderungen, die uns zum Handeln anleiten, die uns auffordern, aktiv zu werden? Was ist mit Buße tun? Ja, das muss der Mensch ja beitragen, oder? Sonst funktioniert es nicht, oder? Was ist mit Glauben? Das muss ja der Mensch machen, oder? Was ist mit Nachfolgen? Was ist mit gutes Wirken? Das müssen wir ja machen, oder? Sonst klappt es nicht, sonst geht es doch schief, oder? Die Aufforderungen in der Bibel, die sind da. Und die nehmen wir ernst, ihr Lieben. Und die sagen wir, genauso wie sie in der Bibel stehen, müssen wir zumindest. Und wir wollen das tun. Aber was für uns wichtig ist und was für uns entscheidend ist zu lernen, das, was dahinter steht und was die eigentliche Ursache von all dem ist, wenn ich Buße tue, wenn ich glaube, die eigentliche Ursache davon ist Gnade. Ist Gnade. Ist nicht, dass ich mich entschlossen habe und gesagt habe, boah, jetzt werde ich das Gute wirken, jetzt werde ich das Gute vollbringen. Das ist letztendlich die letzte Ursache davon ist Gnade. Ihr kennt die Einstiegsstelle, mit der ich beginnen will, ist in Epheser Kapitel 2. Ihr kennt sie sehr, sehr gut, denke ich, diese Stelle. Aber es ist so klar und so eindeutig, wie es in diesem Text geschrieben steht. Und ich möchte einfach den Text lesen und euch bitten, lasst euch darauf ein und schaut, was der Text selber spricht. wenn wir ab Vers 1 starten, da spricht er zu den Gläubigen, die an Christus zum Glauben gekommen sind. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, in denen ihr gelebt habt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, so wie das Rad in dieser Welt läuft, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, das heißt, es ist der Teufel, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle, übrigens alle, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber alle steht hier. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr, übrigens Paulus war ziemlich sittsam erzogen, oder? Interessant, oder? Dass er sagt, wir alle wandelten letztendlich nach den Begierden unseres Fleisches. Er war ein super frommer Mann, aber letztendlich trotzdem versklavt unter die Sünde. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Regiert vom Fleisch, alles durchdrungen vom Fleisch und dementsprechend Kinder des Zorns. Das heißt, Leute, auf denen der Zorn Gottes ruht, beziehungsweise über denen er droht, loszubrechen. Vers 4, Gott aber, das ist ein biblisches Aber. Nicht die wir oftmals bringen, aber hier, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist der engste Verwandte zu Gnade. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Lieben willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, nochmal betont er das, was hat er gemacht? Er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Er hat uns innerlich, er hat uns geistlich auferweckt. Wie kann das sein? Durch Gnade seid ihr gerettet. Ja, dann habe ich mich aufgemacht und bin umgekehrt und bin in Christus hineingetaucht und habe mich lebendig gemacht, oder was? Nein, er hat es getan. Er hat auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat noch mehr gemacht. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Große, große Aussagen, die wir separat betrachten müssten, um die ganze Bedeutung zu heben. Damit er in den kommenden Zeitaltern, damit er in der Zukunft den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Das ist, dass er den ganzen Reichtum an Gnade über uns ausgießt. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Ihr Lieben, ihr seid errettet, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Was ist eine Gabe? Ein Geschenk. Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist ein sehr, sehr gewaltiger und großer Abschnitt, aber es gipfelt in dieser gewaltigen Aussage. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und allein da geraten wir schon wieder an unsere Grenzen, oder? Sagen wir, ja, was jetzt? Denn ist es jetzt aus Gnade oder ist es aus Glauben? Sie haben beides da, oder? Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und letztes Mal habe ich gepredigt, allein durch den Glauben und jetzt allein durch die Gnade. Ja, was jetzt? Entweder eins oder das andere, oder? Allein heißt ja allein, oder? Was hat es damit auf sich? Lieben, wenn wir es aus unserer Perspektive anschauen, wenn wir hier die Horizontale nehmen und das betrachten, dann können wir sagen, es ist allein der Glaube. Weil das, was von uns kommt, ist es allein der Glaube, was entscheidend ist. Wisst ihr, die Perspektive, wenn wir von Gott schauen, ist, es ist allein die Gnade. selbst der Glaube und selbst alles, das ist allein die Gnade. Das ist immer die Frage, von wo schaust du es an? Schaust du es von Gott von oben an oder schaust du es von uns von unten her an? Worin liegt, das ist die entscheidende Frage, worin liegt die Ursache dafür, dass Gott uns geistlich auferweckt hat, dass er uns zum Leben gebracht hat? Hier ist es sehr deutlich ausgedrückt, nicht aus euch. Lieben, es ist nicht aus euch. Aus was dann? Aus der Gnade. Es ist eine Gabe Gottes. Ihr Lieben, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Lektion. Wenn wir das nicht sehen und nicht verstehen, dann haben wir oft ein doppeltes Problem. Oder, nein, es ist eigentlich ein doppeltes, eins von beiden meistens. Entweder oder. Welches? Punkt 1 ist, wenn wir denken, das ist so drin bei uns. Ja, also irgendwas war da schon, ich bin so schlimm wie die Nazis, bin ich nicht. Ja? Oder wie die Assyrer damals, ja, die Menschen da zerfleischt haben und alles Mögliche. Ja, wahrscheinlich hat deshalb Gott, ja, mir die Gnade groß gemacht, ja. Bestimmt war da irgendetwas. Wisst ihr, was daraus entsteht? Das erste Problem: Stolz, Selbstgerechtigkeit. Das ist natürlich, das kommt nie so auf dem Ross dahergeritten. So, hier kommt diese Selbstgerechtigkeit. Lieben, aber das ist da irgendwo, ist es drin, ist es versteckt und lässt uns in der Gewissheit, ja, also ganz so schlecht bist du nicht. Ja? Die anderen brauchen noch viel mehr Gnade. Ich brauche nicht ganz so viel. Also das ist ein etwas, was ganz... etwas ganz, was tief in uns drin steckt, wo wir sagen, aber so schlecht wie die Pharisäer sind wir nicht. Ja. Das Zweite, was dem eigentlich entgegensteht, aber was auch daraus entstehen kann, wenn wir nicht allein auf der Gnade stehen, ihr Lieben, wisst ihr, was dann passiert? Ganz schnell. Zersetzende Selbstzweifel. Denn wann, ihr Lieben, kann ich mir sicher sein? Wann kann ich mir sicher sein, dass ich wirklich alles gebracht habe, was ich bringen muss? Wann darf ich sicher sein? Wann kann ich zur Ruhe kommen? Wann kann ich sicher sein, dass das, was ich hätte bringen sollen, dass es ausgereicht hat? Wann? Und ich glaube, dass es etwas ist, was sehr, sehr viele Christen erfahren, wo sie denken, das, was sie bringen und was sie leisten, das ist zu schlecht für Gott. Ihr Lieben, ja, ist es. Es ist es. Aber das ist eben nicht die Grundlage, auf der wir Gnade mitgeteilt bekommen, auf der wir Rettung mitgeteilt bekommen. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Ich will ein paar Stellen jetzt mit euch aufschlagen. Ich habe viel jetzt geredet, jetzt müssen wir die Bibel aufschlagen. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 7. Und das, die Korinther, die waren welche, die haben viel von sich gehalten. Und da heißt es, in Vers 8 heißt es, schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen, oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Was war ihr Bild? Selbstgerecht, zufrieden, sie haben alles. Haben niemand nötig. Hier schreibt Paulus ihnen sehr, sehr klar und sagt, Vers 6 lesen wir vielleicht mit dazu, dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen, denn wer gibt dir einen Vorrang? Schaut mal, was jetzt hier geschrieben steht. Was aber hast du? Wir denken, wir haben so vieles, worauf wir bauen können. Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wo könntest du sagen, das habe ich aus mir selber hervorgebracht. Das kommt von mir. Da kann ich auf was von mir stolz sein.
Wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Warum gibst du mit irgendwas an, wo du weißt, das hast du von Gott bekommen? Ist ein Geschenk von Gott? Hey. Sehr, sehr klar aus meiner Sicht und sehr, sehr demütigend. Johannes 3, eine sehr interessante Stelle. Nicht so auf Anhieb, denke ich, verständlich, was Johannes da sagen möchte. Johannes der Täufer spricht nämlich dort. Johannes Kapitel 3, im Vers 22 geht es eigentlich los. Da ist Jesus mit seinen Jüngern im Land Judäa tauft und dann kommen sie zu ihm und sagen, ja, hast du schon gemerkt, Jesus tauft mehr als du, ja. Wobei, nee, das kommt ein bisschen später hier. Aber dann heißt es, es entstand, Vers 25, eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kommen zu Johannes und sprachen zu ihm. Jetzt schaut mal. Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, er spricht von Jesus, ja, also der jenseits des Jordan, der bei dir gewesen ist, in dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes, hast du schon gemerkt, dass alle jetzt nur noch zu Jesus laufen? Interessant, oder? Was sagt jetzt Johannes da drauf? Schau mal. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Interessant, oder? Also in dem Zusammenhang sagt er, hey ihr Lieben, wisst ihr nicht, dass Gott diese Situation gegeben hat und dass ich sie so von ihm annehmen muss? Wisst ihr nicht, dass Gott das so geleitet und so geführt hat, dass es etwas ist, was von Gott kommt? Was sollte ich anderes tun, als das anzunehmen? Aber es ist interessant, wie er das fast verallgemeinert, oder? Wie es nicht nur auf bestimmte Lebenssituationen zuschneidet und sagt, die kommen von Gott. Das ist ein Stück weit Gnade von Gott. Sondern er sagt das so generell fast, ja. Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins. Es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Seht ihr, in was für eine Stellung wir als Menschen sind? Wir sind abhängig, dass uns permanent alles gegeben, geschenkt wird. Wenn schon das auf diese Lebenssituation zutrifft, wie viel mehr auf geistliche Güter, auf geistliches Leben. Eine Stelle, Jakobusbrief. Jakobus, denken wir meistens, ist ja so der Gegenpol, gell? Das ist doch der das genau das Gegenteil sagt, oder? Nein. Jakobus, lass es aufschlagen. Jakobus 1, Vers 16. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Was wird hier für eine Aussage getroffen von Jakobus? Er sagt, ihr Lieben, irrt euch nicht. Alles, was gut und brauchbar und annehmbar ist, das kommt von Gott. Er sagt es sogar so. Jede Gabe, jedes Geschenk, andere Worte für Gnade, es kommt alles vom Vater. Anders gesagt, wenn du Gott wegnehmen würdest aus dieser Welt, es gäbe nichts Gutes mehr. Es gäbe gar nichts Gutes mehr. Das ist letztendlich dann das, was wir erfahren oder was beschrieben wird, wenn wir über die Hölle lesen. Was willst du da an Gutem finden, wenn Gott dort zu einem gewissen Maß nicht mehr ist? Und Finsternis ist. Aber eine weitere Lektion, die hier drin steckt, schaut mal, und das uns Gnade ein bisschen mehr noch erklärt. Denn Gnade steckt noch tiefer. Schaut mal, Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns geboren, hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Interessant, er sagt nicht nach eurem Willen, oder? So wie ihr es wolltet, so hat er euch geboren. Sagt er nicht, oder? Was sagt er hier? Sagt, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Ich weiß nicht, was ihr mit diesem Begriff anfangen könnt. Erstlingsfrucht. Also hier steht, dass du eine Art Erstlingsfrucht bist. Weiß nicht. Was kannst du damit anfangen? Da steckt Bedeutung dahinter, oder? Da wird was kommuniziert. Das ist gut, wenn wir da das Alte Testament kennen. Was hat das Volk Israel gemacht mit den Erstlingen, mit den Erstlingsfrüchten? Erstmal, was sind die Erstlingsfrüchte eigentlich? Das sind die, wenn du die Ernte einholst, wenn langsam es reif wird, das allererste, was du aberntest sozusagen. Ja? Das erste, was du jetzt nehmen würdest und reintun würdest in deine Scheune. Ja? Also, das, bevor du irgendwie anfängst, für dich zu sorgen, hat die erste Priorität was? Was wurde nämlich mit diesen Erstlingsfrüchten gemacht? Korb auffüllen, und in den Tempel bringen. Okay? Abgeben. Die Erstlingsfrucht, die Erstlinge, die gehören Gott. Gott nimmt sie sich heraus. Also da gibt es noch viel mehr Getreide, oder? Hast 10 Tonnen Getreide, meinetwegen. Dann gibst du die Erstlingsfrüchte davon ab. Das ist noch viel mehr, oder? Aber wie, was bedeutet in diesem Sinne Gnade? Gnade, ich habe es mal so umschrieben, Gnade wählt. Gnade wählt. Durch Gottes Gnade. Wir haben oft so eine Vorstellung, dass Gnade verfügbar ist. Ja, das ist wie, was soll ich für ein Bild gebrauchen? Das ist wie, du gehst an einen Automaten und wirfst da was rein und dann kommt Gnade raus. Gott hat sie ja zur Verfügung gestellt, du musst nur kommen und dann kannst du Gnade haben. Ich weiß, da ist etwas Gewisses dran, ihr Lieben, aber trotzdem, Gnade ist nicht verfügbar. Du kannst nicht einfach sagen, oh, heute habe ich Lust auf Gnade, dann hole ich sie mir und heute brauche ich es nicht so sehr, dann lasse ich es bleiben. Gnade ist nicht etwas, was wir in der Hand haben. Gott stellt sie zwar zur Verfügung und lädt ein, aber es ist nicht etwas, wo wir verfügen können. Denn Gott gibt manchmal mehr Gnade und manchmal weniger Gnade. Und wir sind bedürftig, zu ihm zu kommen und sagen, Herr, und gib uns bitte, bitte, bitte viel mehr Gnade. Das Angebot der Gnade, das gilt allen gleichermaßen, aber die Erkenntnis der Gnade, das zu verstehen, dass das Gnade ist, das gibt Gott nicht allen gleichermaßen. Okay? Das steckt in Gnade mit drin. Ich hoffe, dass ihr versteht, worauf ich hinaus, was ich damit meine. Wo könnte es deutlicher beschrieben sein als im Römerbrief? Lasst uns das mit aufschlagen und das aufnehmen und hören, was die Bibel sagt. Und die ganze Situation haben wir immer wieder schon beleuchtet. Römer 11, Vers 1. Hier heißt es, die Frage ist, hat Gott sein Volk völlig aufgegeben und völlig verstoßen? Was hat es mit Gnade zu tun? Wir werden sehen, was das jetzt gleich mit Gnade zu tun hat. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk, das ist Israel, verstoßen? Auf keinen Fall. Paulus sagt, guck mal kurz auf mich, dann werdet ihr sehen, dass es nicht stimmen kann. Denn auch ich bin ein Israelit. Aus der Nachkommenschaft Abrahams, vom Stamm Benjamin. Wenn Gott sein Volk verworfen hätte, würde ich hier stehen? Würde ich Apostel sein? Also allein ich bin schon Gegenbeweis dafür, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Frage dazwischen, ja, die jetzt im Raum steht. Aber warum sieht es dann so aus, wie es aussieht? Warum 95%, 98% der Juden lehnen es ab? Warum denn? Sieht doch aus, als hätte Gott sein Volk verworfen, oder? Sagt Paulus, Schrift aufschlagen, nachgucken, was steht geschrieben? Was steht denn geschrieben? Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel. Das ist interessant, gell? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. So, wenn Elia ausgerottet ist, gibt es keinen mehr, oder? So denkt er in seiner Depression hier. Was sagt Gott? Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Sagt, ich habe da mir noch 7000 andere auf die Seite geholt, denen ich das gezeigt habe, denen ich das deutlich gemacht habe, mit denen ich meine Gnade groß gemacht habe und die vor Baal, als Folge dessen vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Ich habe meinen Rest, schaut mal hier jetzt Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade, der Gnade entstanden. So wie damals Gott welche auf der Seite gelassen hat und gesagt hat, nein, das sind meine, die werden das Knie nicht beugen, sie gerettet hat, so ist auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Habt ihr gesehen, was da steht? Gnade wählt aus. Nach Auswahl der Gnade. Das müssen wir verstehen, wenn wir über Gnade sprechen. Gnade ist nicht etwas, wo jederzeit man hingehen kann und sich holen kann, wie viel man braucht. Gottes Gnade wählt. Wir sagen dann natürlich, wir kommen dann immer dahin mit Römer 9 dann zu sagen, du wirst noch sagen, warum tadelt er noch? Ja, wenn Gott das selber festlegt, ja, was sollen wir dann machen? Dann können wir uns ja hinsetzen, oder? Es ist so interessant, wie Paulus das hier oder gar nicht auflöst, wie er es stehen lässt. Was gibt er für eine Antwort? Versucht er es uns so zu erklären? Ja, wo ist die Verantwortung des Menschen? Er hat doch eine Verantwortung. Ja, hat er. Ja, aber was jetzt, wenn Gott auswählt und wenn er Gnade schenkt? Ja, wie will er dann richten? Was sagt er? Schaut mal, Kapitel 9, Vers 20 sagt er das. Ja, freilich, Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Also, du wirst jetzt zu Gott kommen und sagen, ja Gott, wie kannst du das so machen? Wie kannst du die Frechheit herausnehmen, welche auszusuchen und es vorher zu bestimmen? Mensch, wer bist du, der das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Hey, wer bist du eigentlich? Wer ist Gott eigentlich? Wir kommen immer wieder zurück auf das, oder? Wer bist du eigentlich? Wer ist Gott eigentlich? Mach Gott doch nicht zu deinem Ding, das funktionieren muss, wie du willst. Ihr Lieben, wenn Gott Gott ist, dann kann er eigentlich mit seiner Erde machen, was immer er will. Er ist frei. Er darf. Wir müssen schauen, dass wir uns da hineinfügen, dass wir uns unterordnen, dass wir ihn suchen. Dass wir es annehmen. Gnade wählt, aber auf welcher Basis, sagen wir dann? Auf welcher Basis wählt es? Schaut mal hier Vers 6. Wenn aber durch Gnade diese Auswahl gemacht wurde, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Das hat absolut nichts mit deiner Leistung, mit deinem Tun, mit deinen Werken zu tun. Nichts, gar nichts. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Versteht ihr? Das ist die Unterscheidung, die ich vorher euch zeigen und die ich treffen wollte. Entweder ist es ein Geschenk und dann ist es völlig frei und es ist absolut liegt in dem Ermessen dessen, der dieses Geschenk macht. Oder aber du hast etwas gewirkt und hast etwas geleistet und hast es beigetragen und hast deswegen das Geschenk bekommen. Dann ist aber keine Gnade mehr. Dann ist es ein Verdienst. Das ist entscheidend, ihr Lieben. Das ist so entscheidend. Und erst wenn wir dieses Verständnis haben, was Gnade eigentlich bedeutet, ein absolut freies Geschenk von Gott, der ich es überhaupt nicht verdient habe und das eigentlich absolut nicht zu erwarten wäre, wisst ihr, was dann erst passiert? Dann erst falle ich auf meine Knie und sage, Herr, warum? Warum ich? Warum hast du deine Gnade über mir groß gemacht? Vorher denke ich noch, irgendwas war in mir oder irgendwas fehlt in mir. Jetzt denke ich, Herr, warum hast du dich über mich erbarmt? Gibt es ein wunderbares Lied dazu, das müssen wir mal ausgraben, mal singen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, warum Gottes Gnade mir, der ein Sünder ich war, und dann das Heil offenbart und so weiter. Ja. Das Ziel, worauf es hinauslaufen muss, finden wir wieder im Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 1. Ich muss es abkürzen, da steht ganz viel davor wieder. Ohne es zu erklären, werde ich es nur lesen. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Eures Willens? Nein, nach dem Wohlgefallen seines Willens, so wie es ihm gut gefallen hat, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und erst da merken wir, was für köstliche Worte das sind. Und Paulus, ihm schmeckt diese Gnade so gut, dass er es hier wiederholt und wiederholt. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Wer bekommt eigentlich nur Preis und Ruhm? In den anderen zwei ist es auch zum Preise seiner Herrlichkeit. Ja, eigentlich, wer bekommt Ruhm? Eigentlich Gott ist es. Aber diese Gnade, die ist so wunderbar. Das ist Gottes Gnade, ja. Aber die hier fast personifiziert wird und sagt, zum Preise seiner Gnade, diese Gnade preisen wir, mit der er uns wiederum begnadigt hat in dem Geliebten. Es sprudelt über von dieser Gnade. Und übrigens, was ganz, ganz wichtig ist, das ist nicht, gilt nicht nur für dieses Einmalige, wo Gott uns die Augen öffnet und zum Glauben bringt, sondern es gilt für unser ganzes Leben. Und da ist dieser ganze Petrusbrief, den ich mit euch durchgegangen bin, ist ein einziges Zeugnis und ein einziger Beweis dafür. Das will ich mit euch ganz kurz noch überfliegen und dann haben wir es geschafft und auch den Petrusbrief abgeschlossen. Da sind nämlich noch drei Verse am Ende, aber das schließen wir ab. Die Gnade, die durchzieht den ganzen Petrusbrief, und jetzt am Ende werden wir sehen, wie er das abrundet und wie er es zusammenfasst und eine gewaltige Aussage macht eben über die Gnade. Schon in Vers 2 geht es so los, Kapitel 1, Vers 2, wo es heißt, interessant wieder, dass es so verknüpft wird, oder? Ich habe mir das nicht mit Absicht die ganze Zeit so ausgesucht, dass Wählung, Vorherbestimmung mit Gnade so eng verknüpft ist. Aber Kapitel 1, Vers 1, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Was wünscht er ihnen jetzt? Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Ihr Lieben, ich wünsche, dass ihr immer tiefer in dieser Gnade steckt. Dass sie immer reicher, immer überströmender wird in eurem Leben. In Vers 3 heißt es dann: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit, ich habe vorgesagt, das ist ein ganz, ganz enger Verwandter zu Gnade, der dich aufgrund seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Könntest du eigentlich, ja, das ist vielleicht ein kleiner Bedeutungsunterschied, aber der nach seiner großen Gnade uns wiedergeboren hat, kannst du genauso sagen. Zu einer lebendigen Hoffnung, und dann beginnt er diese Gnade und diese Barmherzigkeit zu entfalten und zu beschreiben und richtet unseren Blick dann in die Vergangenheit, wo er, wenn er das nächste Mal über Gnade spricht. Schaut. Im Hinblick, Vers 10, auf diese Rettung suchten und forschten die Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Um die Gnade ging es schon bei den Propheten. Was, schon so weit zurück ging es um die Gnade, die ich erlebe heute? Wahnsinn! Aber was noch? Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Bis in die weiteste Vergangenheit zurück geht es um Gnade im Leben des Christen. Bis in die Zukunft hinein, wo wir nicht darauf hoffen, dass uns Gnade gebracht wird, sondern wir hoffen, dass die Gnade, in der wir stehen und in der wir leben, und die besondere Gnade, die uns dadurch zuteil wird, dass Christus wiederkommt, auf die schauen wir voraus. Also auch das Wiederkommen Christi ist Gnade, Gnade. Ja? Also die tiefste Vergangenheit, die weiteste Zukunft ist Gnade. Was ist dazwischen? Wenn wir weiterlesen, den ganzen Brief durchgehen, kommt das ganz Erstaunliche, was uns so schwer fällt zu begreifen. In Vers 18, ja, Kapitel 2, Vers 18, nur ein bisschen weiterblättern. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Er betont es übrigens nochmals. Wenn wir weiterlesen, denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden? Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Wahnsinn, oder? Das gibt uns Hausaufgaben zu kauen und zu kauen. Aber das ist Gnade, wenn Gott uns durch Leid hindurchführt, ihr Lieben. Sagt die Bibel hier, es ist auch Gnade. Es ist auch Gnade. Lesen wir weiter, in Kapitel 3, Vers 7. Ihr Männer, wohnt bei ihnen, das sind die Frauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Wie sollen wir unsere Mitmenschen betrachten? Wie sollen wir sie anschauen? Also, das heißt, diejenigen, die gläubig geworden sind, die unsere Geschwister sind, durch die Brille der Gnade. Alles ist Gnade. Seht ihr das? Wir gehen weiter. Kapitel 4, Vers 10. Wie jeder eine Gabe, heißt die Gabe? Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Alles, was unsere Gaben anbelangt, alles, womit Gott uns befähigt hat, in seinem Leib zu dienen, was ist das, was das kennzeichnet? Was steht da drüber? Gnade. Gnade. Kapitel 5, eine wunderbare Verheißung, Vers 5. Für die, die bereit sind, sich zu demütigen. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Und das ist gar nicht speziell bezeichnet. Wer, was für eine Gnade? Ja, das wird gar nicht hier näher gekennzeichnet. Aber über die gießt er noch mehr Gnade aus. In Kapitel 5, Vers 10. Wie wird Gott abschließend bezeichnet? Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Es ist wirklich ein Gott aller Gnade, ihr Lieben. Was das, seht ihr, wie sich das durch den ganzen Brief hier hindurchzieht? Und jetzt der Briefabschluss, Kapitel 5, Vers 12, sagt er so: Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßen euch die Miterwählte in Babylon. Das Babylon, das ist eine Bezeichnung für Rom. Und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede euch allen, die in Christus sind. So schließt er den Brief ab. Ist ganz interessant wieder, gell? Hier geht es um Gnade. Und wer grüßt? Die Miterwählte. Was ist das? Die Schwestergemeinde, kann man sagen. Welche haben wirklich in der Übersetzung Schwestergemeinde gesagt? Wirklich? Du kannst doch nicht so was Bedeutendes hier weglassen. Die mit euch zusammen erwählt sind. Boah. Aber was ist das hier, wie er reflektiert? In Vers 12 reflektiert er nochmal den ganzen Brief. Er sagt, durch Silvanus, den treuen Bruder, das war derjenige, der es aufgeschrieben hat, okay? Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt. Ja, was hast du ermahnt und bezeugt in dem ganzen Brief? Dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Wir können es anders beschreiben. Dass das wirklich die Gnade, dass dies alles, was ich beschrieben habe, dass es wirklich die Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Das ist nicht, wie das manchmal, wie haben die das immer so gefühlt? In der Verfolgung. Vom Feuer der Verfolgung spricht er, oder? Unter ihnen. Haben die es immer so gefühlt? Oh, es ist schön, das fühlt sich richtig gut an. Nein, aber er sagt, ihr müsst es wissen. Und ihr müsst es eurer Seele zureden und zu ihr sagen immer wieder, vergiss nicht, das ist Gnade. Es ist Gnade. Und es ist interessant, wie das hier beschrieben wird. Es kommt in der Besetzung nicht ganz so gut raus. Hier heißt es, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Im Griechischen gibt es zwei unterschiedliche Begriffe. Da gibt es für in gibt es zwei Begriffe. Ja, da gibt es einmal das einfach normale en, ja, und da gibt es eis. Und das hat zwei verschiedene Bedeutungen. In, das ist einfach, wenn du hier einen Kreis hast, dann ist, und da ist irgendwas drin. Ja, also wenn man sagt in Christus zum Beispiel, dann ist normal, in aller Regel ist dieses en. Ja. Eis ist was anderes. Das erste, das bezeichnet eher etwas Festes, etwas Stehendes. Es ist da drin. Also wie wenn ich sage, das Blatt Papier ist in diesem Buch drin. Es ist drin. In. Ja? Ist im Buch. Wenn ich jetzt sage, ich lege dieses Blatt Papier in dieses Buch hinein, dann würde ich Eis nehmen. Es ist eine Bewegung. Es zeigt, wo etwas hingeht. Okay? Also das erste, das ruht sozusagen, es ist schon irgendwo drin, und das zweite, das ist eine Bewegung, es geht irgendwo hinein. Ich springe ins Wasser, okay? Das ist bei uns beides mal in, oder ob ich im Pool drin bin. Ja? Aber das erste bezeichnet eine Bewegung, das zweite ist still. Hier ist eine Bewegung drin, das ist ganz interessant. Also wenn wir es übersetzen, eigentlich in die hinein ihr steht. Interessant, ja? Er sagt, das ist die wahre Gnade Gottes, in die hinein ihr steht. Kann man das, also entweder geht man irgendwo hinein oder man bleibt irgendwo stehen, oder? Das widerspricht sich doch scheinbar, oder? Wisst ihr, wie ich es mir am besten vorstellen kann oder am besten beschreiben kann? Dieses Fest, dieses Stehen, für was steht das? Das steht für Beharren, das steht für irgendwo festbleiben, unverrückbar bleiben, oder? Steht fest. Das bedeutet, lasst euch nicht verrücken von der Grundlage, auf der ihr steht. Wenn jetzt steht irgendwo hinein, dann ist das für mich so wie ein Bild, wenn ich auf einem weichen Untergrund stehe und förmlich hinein versinke. Ich bleibe feststehen, ich bleibe unverrückbar, ich lasse mich da nicht heraus, aber ich sinke hinein in diese Gnade. Oh, das ist ein gutes Bild. Wir lassen uns nicht wegverrücken, aber es geht immer tiefer hinein. Es ist nicht etwas, wo starr ist, wo stehen bleibt, sondern es geht immer tiefer hinein und hinein in diese Gnade. Das ist meine Frage, die ich euch auch mitgeben möchte, ihr Lieben. Ist das, was du beobachten darfst in deinem Leben? Dass diese Gnade für dich kostbarer wird von Jahr zu Jahr? Egal, wie weit du vorwärts gehst, das wird die Gnade für dich mit der Zeit normal oder wird sie kostbarer? Ihr Lieben, sie muss kostbarer werden. Sie muss kostbarer werden. Und wenn sie es nicht wird, dann lasst uns die Sachen auf die Seite legen. Dann lasst uns graben und lasst uns suchen. Lasst uns vor den Herrn niederfallen, bitten. Lass mich das Ausmaß deiner Gnade erkennen. Ich will es sehen. Ich will es schmecken. Ist es wichtig oder ist es nicht wichtig? Ihr Lieben, sonst leben wir, wer mit einer billigen Gnade lebt, das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. Das ist ein Widerspruch. Das funktioniert nicht. Es gibt keine billige Gnade. Es gibt nur eine geringe Sicht von der gewaltigen Gnade, die Gott offenbart hat. Und es ist nicht etwas Optionales, etwas, wo wir vielleicht mal brauchen, mal mehr, mal weniger, ihr Lieben. Das wird unser Leben prägen. Das hat einen Paulus nicht ruhen lassen, bis er einen Kopf kürzer gemacht worden ist. Das hat ihn im Gefängnis weiter predigen lassen. Das hat ihn vergeben lassen. Das hat seine, das ist das, was ihn getrieben hat. Und allein die Gnade ist das beste Mittel. Wenn wir das betonen, dass es allein die Gnade Gottes ist, das ist das beste Mittel, uns demütig zu machen, aber uns auf der anderen Seite absolut gewiss in unserem Herrn und in dem, was er getan hat, zu machen. Weil wir wissen, er allein ist es letztendlich. Lasst uns da nicht davon abrücken, lasst uns da nichts, keine Kampflinie dem Feind überlassen und kein Tropfen der Ehre, die Gott zukommt, irgendjemandem anders zugestehen, ihr Lieben. Lasst uns beten. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir wollen vor dich treten und wir wollen alle Waffen hinlegen und wollen sagen, Herr, wir sind nichts und du bist alles und du bist derjenige, der von dem jedes gute Geschenk kommt und von dem alles, was brauchbar ist und was gut ist, von dem wir es empfangen. Herr, alles, alle Ehre, alles, was wirklich gut gelaufen ist, wollen wir dir zurückgeben und wollen wir dich preisen, dass du es uns gegeben und dass du es uns geschenkt hast. Danke, dass du uns so vorzüglich behandelt hast, Herr, dass wir Christus kennen dürfen, dass wir ihn sehen dürfen, dass unsere Augen sich an ihm freuen dürfen, unsere inneren Augen, dass wir diese Gewissheit haben dürfen, Herr, dass unsere Rettung und unser Stand vor dir nicht davon abhängig ist, was ich tue und was ich bringe und was ich vor dir leiste, Herr, weil es ist alles Kraut und Rüben und es ist alles Verdorbenes, Herr, was von mir kommt. Du kennst mein Leben, Herr. Ich danke dir, dass ich auf der Gnade Christi ruhen darf, dass ich gewiss sein darf, weil wegen ihm, das ist so etwas Kostbares, so etwas Wertvolles. Herr, und ich will dich bitten, dass wir darauf zur Ruhe kommen dürfen, dass du uns dadurch demütigst und dass du uns aber auch gewiss machst, Herr, dass wir den Anfechtungen des Feindes, gerade auch in dieser Zeit, in der wir stecken als Gemeinde, dass wir ihn standhalten können, dass wir deine Gnade nicht anzweifeln, so wie es der Versucher schon so oft geschafft hat, dass wir völlig ruhen dürfen in deiner Gnade, was auch immer das bedeutet in unserem Leben, Leid, Freude, Anfechtung, Schwierigkeiten, was auch immer, Herr. Aus deiner Hand wollen wir es nehmen. Danke dir, Herr. Danke für dein wunderbares Wort. Amen.